Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Paulus Müller und
Rieke van Kleef.
Herzlich willkommen zum Corso-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt sprechen wir über den Gender Gap in der Musikindustrie.
Wir sind allein. Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Es regnet Männer.
Die Band Blond kritisiert in ihrem Song Männer die männlich dominierten Festival- und Musikbühnen in Deutschland. Wie groß ist denn die Diskriminierung von Frauen und non-binären Personen tatsächlich? Genau dieser Frage ist Rieke van Kleef nachgegangen. Für ihre Abschlussarbeit im Fach Kulturarbeit hat sie eine Studie erstellt und große Festivals in Sachen Geschlechtervielfalt untersucht. Gefördert ist die Arbeit von Depop, der Initiative Musik und der Bundesregierung. Es gibt ja seit Jahren AktivistInnen, die geringe Frauenquote bei Festivals bemängeln. Sie selbst ja auch mit der Organisation Femme, die sie mitgegründet haben, auch bei uns hier in Corso regelmäßig ein Thema. Warum war es Ihnen wichtig, da nochmal wissenschaftlich dran zu gehen und nochmal mehr Zahlen zu liefern?
Ja, also Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass ich mich auch aktivistisch mit dem Thema befasse, und wir hatten da in der Vergangenheit leider häufiger die Situation, dass wir das eben angesprochen haben, auf Panels diskutiert haben, auch Lösungsvorschläge teilweise gemacht haben und dann leider doch regelmäßig die Reaktion bekommen haben, ja, das tut uns jetzt leid, dass euch das so ergangen ist, oder das sind doch Einzelfälle, oder das tut uns jetzt leid, dass das deine Wahrnehmung ist, aber ist das denn wirklich so? Und ja, da hat sich bei mir der Eindruck verstärkt, dass es eben doch nochmal Zahlen braucht, um das zu beschreiben, was wir eigentlich schon wussten. Und dann habe ich das eben gemacht. Dann habe ich diese Zahlen zusammengefasst und das wissenschaftlich aufgeschrieben.
Sie haben ja sich dann die Festivals Big City Beats World, Club Dome, Perucaville, Fusion, Rock am Ring und Wacken vorgenommen und die untersucht, die Line-Ups da untersucht, und zwar die von 2019. Warum ist die Auswahl auf diese Festivals gefallen?
Ja, und zwar, ich hätte mir liebend gern noch viel mehr angeschaut, aber eine ganz wichtige Regel ist im wissenschaftlichen Arbeiten, don't bite more than you can chew. Also man sollte sich nicht zu viel vornehmen, sondern wirklich realistische Ziele setzen und sich das anschauen, was man dem dann eben auch in der Zeit wirklich schafft. Und das war das realistisch machbare Pensum für mich, sich eben 5 Festivals anzuschauen. Und ich habe mir dabei die Festivals ausgesucht, die die meisten Tickets zu dem Zeitpunkt verkauft haben, weil ich für mich abgeleitet habe, dass die Festivals, die besonders viele Tickets verkauften, auch eine entsprechend größere Reichweite, ein entsprechend größeres Budget, eine entsprechend besser sichtbare Platzierung in den Medien erfahren und deswegen meines Erachtens auch eine größere Verantwortung tragen.
Was war denn das Ergebnis der Untersuchung?
Ja, das Ergebnis war, auch wenn ich ergebnisoffen drangegangen bin, auch das gehört zu wissenschaftlichem Arbeiten dazu, tatsächlich nicht überraschend, und zwar, dass wir verglichen mit dem, wie zumindestens für nicht-binäre und Transmenschen gibt es da nicht wirklich Zahlen zu, aber zumindestens, wenn man sich jetzt die Ratio Frauen und Männer anschaut in der Gesellschaft, das verglichen damit, es eben doch überproportional viele Männer auf den Bühnen gibt, dass diese in der Regel auf besseren Slots, und mit besser meine ich jetzt hier Headline-Slots, also Slots, die besser bezahlt werden, die um eine begehrtere Uhrzeit spielen, die mehr Marketingbudget zur Verfügung bekommen, die sichtbare platziert werden auf den Line-Up-Plakaten, dass diese Slots eben vorrangig mit Männern besetzt werden und andere Gender-Identitäten da das Nachsehen haben. Und vor allem, wenn wir uns jetzt eben nicht nur Frauen anschauen, sondern auch nicht-binäre und genderqueere Personen, dass die dann wirklich weit abgeschlagen sind.
Um das mal in Zahlen zu fassen, wie sieht denn das zum Beispiel aus bei dem Festival, wo es am schlechtesten gelaufen ist? Das ist ja nicht so ganz einfach klar zu haben, aber Wacken zum Beispiel insgesamt, wenn es um die Personenanzahl auf der Bühne geht, sieht schlecht aus, ne?
Ja, das stimmt. Man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden. Ich habe mir ja verschiedene Aspekte angeschaut. Das eine ist, wie sind die Programmpunkte verteilt? Also, wie viele Programmpunkte haben tatsächlich überhaupt einen Anteil von Frauen oder nicht-binär genderqueeren Personen? Und dann habe ich mir aber auch die Verteilung in den Headline-Slots angeschaut und dann aber auch in absoluten Zahlen. Und was dabei sehr interessant war, war, dass Wacken beispielsweise in den Programmpunkten verhältnismäßig gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Da muss man jetzt dazu sagen, das heißt, dass immer noch 80% der
Genau,
Programmpunkte mit
20%
nur Männern
waren es da,
besetzt
ja.
waren. Genau, also das ist das, wovon wir sprechen, wenn wir über verhältnismäßig nicht so schlecht sprechen, aber dann eben in absoluten Zahlen das Wacken Festival dann doch ziemlich schlecht abgeschnitten hat, weil gerade bei Metal-Bands ist dann häufiger der Fall ist, dass es vielleicht noch eine Frontfrau gibt oder eine Sängerin, aber in einer Band von vielleicht 5, 6, 7 Menschen, der Rest dann trotzdem Männer sind. Und das heißt, in absoluten Zahlen hat man dann eben doch diesen erheblichen Männerüberschwang. Ansonsten, ich glaube, meine in Anführungsstrichen Lieblingszahl ist die 100% Männer-Headline-Quote von Rock am Ring.
Nun gibt es ja immer wieder Menschen in der Musikbranche, die sagen, ja, wir wollen gerne mehr Frauen buchen, auch gerne die Hälfte oder mehr als die Hälfte, aber es gibt sie halt einfach nicht. Also es gibt nicht so viele Bands, die man da buchen könnte. Ist da nicht auch was dran?
Das ist richtig, diesen Kommentar höre ich sehr häufig. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Ich will gar nicht sagen, dass es in bestimmten Genres oder vor allem in bestimmten Nischengenres nicht mitunter schwieriger ist, Flinterpersonen zu finden. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, wir können oder sollten nicht ignorieren, dass es für Flinterpersonen einfach aus der Erziehung heraus häufig immer noch unüblicher ist, ein Instrument zu erlernen oder bestimmte Instrumente zu erlernen. Ich glaube, gerade Schlagzeug ist da so ein klassisches Instrument, was nach wie vor weniger junge Mädchen lernen oder dass bestimmte Flinterpersonen vielleicht mit bestimmten Genres weniger in Kontakt kommen. Ich glaube aber schon, dass es sehr verkürzt ist und dass man es sich sehr einfach macht, wenn man sagt, dass es diese Flinterbands einfach nicht gibt. Es gibt nämlich auf der anderen Seite andere Genres, gerade jetzt im Pop. Wir sprechen ja hier auch in einer Pop-Sendung. Da ist es gar kein Problem, auch Headlinerinnen zum Beispiel zu finden. Da gibt es große Namen, die ziehen. Im Indie-Bereich gab es eine wahnsinnige Welle. Im Hip-Hop gab es eine wahnsinnige Welle an ganz tollen Flinter-Acts, die in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten gewachsen sind und Musik machen. Ich glaube, es gibt die schon. Ich glaube, manchmal muss man sich vielleicht etwas mehr Zeit nehmen, etwas mehr Mühe investieren, um die zu finden, um vielleicht auch mal außerhalb der eigenen Blase zu schauen, was es noch gibt. Nicht immer männliche Booker, die mit ihren männlichen Freunden von männlichen Bands sich andere männliche Bands vorschlagen lassen, sondern da irgendwie auch diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und dann glaube ich eben schon, dass das sehr möglich ist, das auch zu machen. Vielleicht nicht gleich in der Headliner-Innenposition, aber zumindestens unter den NewcomerInnen und im Mittelbau kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass es wirklich unmöglich ist, diese Bands zu finden. Und ich finde diese Behauptung auch ein Stück weit respektlos gegenüber den Flinter-KünstlerInnen, die schon seit so langen Jahren so tolle Musik schreiben und veröffentlichen und es so viel schwerer haben, denen dann zu sagen, es gibt euch einfach nicht. Das, ja, da fehlen mir dann auch ein bisschen die Worte, um ehrlich zu sein.
Sie haben in Ihrer Arbeit ja dann nach den Ergebnissen auch, naja, vielleicht Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das ändern könnte. Was würden Sie sagen, ist denn ja der Punkt, der da am besten, ich muss die Frage nochmal neu formulieren. Sie haben ja dann in Ihrer Arbeit auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man vielleicht etwas an diesem ungerechten Geschlechterverhältnis ändern könnte. Was wären denn da die wichtigsten Möglichkeiten? Was könnte man da tun?
Ja, ich glaube, das kommt jetzt sehr darauf an, an welche AkteurInnen man das adressiert. Also die Festivalbranche besteht ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Personen an verschiedenen Positionen. Da spielen natürlich die VeranstalterInnen und die BookerInnen eine Rolle. Da spielen aber auch die Fans eine Rolle oder die Medien, die diese Veranstaltung präsentieren. Ich glaube, wenn man ein Ratschlag, den ich ganz allgemein habe oder eine Handlungsempfehlung, die uns alle betrifft, ist, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns sensibilisieren und dass wir erstmal verstehen, dass es ein Problem gibt, dass wir das beschreiben und uns das eingestehen und damit auseinandersetzen. Und da war vielleicht das Beschreiben des Status quo mit dieser wissenschaftlichen Arbeit auch ein Baustein für, erstmal diese Sensibilität zu schaffen. Und da wünsche ich mir einfach von uns allen, dass wir betroffenen Menschen zuhören, dass wir mehr lesen, dass wir uns damit befassen und dass wir die Augen davor nicht verschließen. Und dann im nächsten Schritt, gerade wenn man sich jetzt die VeranstalterInnen-Seite anschaut, kann man sich natürlich schon mal fragen, wer sitzt da eigentlich in Entscheidungsposition und wie homogen sind diese Teams gestaltet? Weil ich finde es schon durchaus verständlich, dass wenn diese Teams nur aus Männern bestehen, die eine sehr ähnliche Lebensrealität haben, dass denen vielleicht bestimmte Aspekte und Probleme gar nicht auffallen, dass die vielleicht das Netzwerk tatsächlich auch nicht haben, um sich zu diversifizieren, weil sie dann vielleicht unter sich bleiben, eben weil es ihnen nicht auffällt. Und ich glaube, wenn die Teams an sich schon mal diverser besetzt wären, hinter den Kulissen, dann denke ich schon, dass da sukzessive auch schon von sich aus eine gewisse Änderung passieren würde. Beziehungsweise ich finde, das sehen wir auch in den letzten Jahren, dass das passiert. Dann würde ich mir natürlich von Booking-Agenturen und KünstlerInnen und Bands, vor allem eben männlichen Künstlern und Bands, die schon einen gewissen Einfluss haben, dass die ihren Einfluss auch nutzen würden und vielleicht ein eher Gender-Balance-Bühnenprogramm vielleicht auch zu einer Verhandlungsbedingung machen. Also da auch eigene Möglichkeitsspielräume auszuloten und auch MedienpartnerInnen zum Beispiel, jetzt spreche ich eben gerade mit Ihnen, könnten da ja auch diese Fragen stellen und sich dazu entscheiden, gewisse Veranstaltungen eben nicht mehr zu präsentieren, wenn sie merken, dass diese VeranstalterInnen sich überhaupt nicht mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Also das Big City Beats World Club Dome zum Beispiel wird von öffentlich-rechtlichen Medienpartnern mit präsentiert. Da kann man sich ja schon mal fragen, ob diese Diskussionen denn überhaupt nicht stattfinden.
Was ist denn mit Fördermitteln? Also ganz viele Kulturveranstaltungen, auch im Pop, werden ja gefördert mit öffentlichen Fördermitteln. Da kann man das doch auch zur Bedingung machen.
Richtig, das ist auch ein Aspekt, den ich angesprochen habe und auch ein sehr großer Aspekt, denn schlussendlich, ich glaube, es wird immer Menschen geben, die aus verschiedensten Gründen vielleicht auch nicht bereit sind, sich von sich aus damit auseinanderzusetzen oder zu bewegen. Und da ist Geld natürlich nach wie vor ein riesiger Hebel. Und das Music Board in Berlin macht das beispielsweise schon. Die haben das zu einer Bedingung gemacht, dass Fördermittel nur noch ausgeschüttet werden oder dass man sich nur noch darauf bewerben kann, wenn eine entsprechende Diversität zumindest im Bühnenprogramm, über das Team bin ich mir gerade nicht sicher, aber zumindest im Bühnenprogramm vorgezeigt wird. Und das finde ich auch einen ganz richtigen Schritt, denn schlussendlich zahlen wir alle unsere Steuergelder. Fördermittel werden aus öffentlichen Geldern finanziert. Und ich als Frau zahle genauso meine Steuergelder, wie das mein männlicher Kollege tut. Und wir haben nun mal in der Verfassung festgesetzt, dass das Hinarbeiten auf Chancengleichheit Staatsauftrag ist. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, was passiert denn mit diesen Steuergeldern und wer profitiert davon? Und aktuell profitieren eben nach wie vor allem Männer von diesen Geldern.
Ich möchte gerne nochmal auf die Wissenschaft schauen, denn das ist ja eine Abschlussarbeit, eine Bachelorarbeit, die Sie vorgelegt haben. Sie haben sie ja vorgelegt, weil es so wenig Forschung zu dem Thema gibt. Wie kommt das? Das Thema ist doch, wir haben es auch schon angesprochen, seit wirklich Jahren in den Medien und eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das viel diskutiert wird.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, bei der ich auch nur spekulieren kann. Ich muss dazu sagen, wirklich ein riesiges Dankeschön an meine Betreuerinnen, die das mitgemacht haben, weil meine Bachelorarbeit auf jeden Fall keine klassische Bachelorarbeit ist.
Die ist auch umfangreicher.
Im Umfang, in der ganzen Arbeit, auch was das für meine Betreuerin bedeutet hat, glaube ich, weit über das Ziel hinausgeschossen hat, aber auf jeden Fall in Absprache auch mehr war als das, was man vielleicht hätte machen müssen. Und genau, mir war das eben einfach besonders wichtig, das zu tun und da etwas zu tun, was ich selber auch als sinnvoll empfunden habe. Warum das bisher noch nicht so diskutiert wird? Naja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit nicht, das kann man auch nicht im luftleeren Raum betrachten. Gender Studies und das, was ich hier methodisch gemacht habe, beschäftigt sich mit dem Inhalt Gender oder fragt ja auch, wie können wir Forschung gendergerechter gestalten, steht enorm unter Beschuss. Wir haben viel zu wenig Unterstützung, auch staatliche Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung für den Bereich Gender Studies. Es gibt wahnsinnig wenige Studiengänge in Deutschland, die sich damit befassen. Und ja, dementsprechend kann sich vielleicht auch diese Art von Forschung gar nicht so entfalten, weil schlussendlich müssen es dann Menschen wie ich machen, die das als unbezahlte Arbeit leisten. Und wenn es eben nicht bezahlt wird, dann ist auch die Frage, wer kann sich denn überhaupt damit beschäftigen? Wer kann sich das denn überhaupt leisten, das zu machen? Ich konnte das jetzt im Rahmen meines Studiums machen. Ich hätte eher eine Bachelorarbeit vorlegen müssen. Ich hatte gleichzeitig das Glück, dass ich teilweise bezahlt von meiner Arbeit freigestellt wurde, um diese Arbeit überhaupt leisten zu können, um diese umfangreichere wissenschaftliche Arbeit überhaupt schreiben zu können. Und wenn das Interesse von den Menschen, die es sich leisten können oder die Gelder haben, solche Arbeit zu finanzieren, nicht dabei liegt, das zu untersuchen, dann finde ich, kann man das marginalisierten Personen auch nicht zum Vorwurf machen, dass die dann nicht diese unbezahlte Arbeit noch extra leisten. Und das ist durchaus ein riesiges Problem.
Also das heißt, ein großes Loch in der Forschung, was dann vielleicht dringend gefüllt werden muss, weil Sie haben es ja gesagt, Sie haben sich die großen Festivals angeschaut, aber da gibt es ja noch ganz, ganz viel, worauf man schauen könnte, um mehr Zahlen zu bekommen und genauere Zahlen auch zu bekommen.
Richtig. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist, dass viele Menschen sich vielleicht auch nicht unbedingt eine Vorstellung davon machen, was es da alles zu berücksichtigen gibt. Also es gab eine Zeit lang durchaus schon den Versuch, solche Listen zu erstellen. Und da wurde dann häufig versucht, das Merkmal Gender nach dem Vornamen zu bestimmen.
Music's Women haben zum Beispiel auch so Listen, auch eine Organisation, die sich für Gerechtigkeit da einsetzt, auf ihrer Homepage geführt. Ne?
Genau, und ich möchte die gar nicht angreifen, weil auch das etwas ist, was, ich gehe davon aus, im Ehrenamt entstanden ist und was total super ist, dass sie das gemacht haben und dass sie sich diese Arbeit gemacht haben. Wir sind da auch zu sehr ähnlichen, beziehungsweise ich glaube, wir sind bei Rock am Ring zu punktgleichen Ergebnissen gekommen. Das ist ja auch schön zu sehen, dass man da irgendwie richtig gelegen hat so. Aber genau, ich glaube, viele Menschen unterschätzen, was für ein methodischer Aufwand das ist, wenn man das tatsächlich gendergerecht machen möchte und sich in Anführungsstrichen nur die Vornamen anzuschauen und dann selber zu interpretieren, welches Geschlecht die entsprechende Person hat, birgt eben wahnsinnige Fallstricke, Menschen da zu misgendern und ja, da irgendwie nicht respektvoll eben mit dieser Gender-Identität umzugehen. Und da muss noch wahnsinnig viel methodisch passieren, was bisher noch nicht passiert ist. Und das frage ich mich natürlich auch, warum das noch nicht passiert ist oder warum dann meine Bachelorarbeit da so eine Grundlagenarbeit ist. Und ja, ich freue mich aber über alles, was jetzt gerade kommt. Ich habe den Eindruck, es passiert mehr. Ich kriege Nachrichten von Menschen, die jetzt ihre Bachelorarbeiten auf meine Arbeit aufbauen. Das freut mich natürlich extrem. Deswegen war mir das jetzt auch nochmal so ein Anliegen, das wirklich voll zu veröffentlichen, dass auch alle Menschen sich meine Methodik anschauen können, sich meine Gedanken anschauen können, die ich mir auch hinsichtlich Datenschutz beispielsweise gemacht habe, um entsprechend betroffene Personen zu schützen, die vielleicht noch nicht öffentlich sich geoutet haben, die vielleicht das auch gar nicht tun können, eben aus Sicherheitsbedenken. Und ja, dass da jetzt so eine Welle kommt, das freut mich eben total. Und ich glaube, damit diese Welle aber auch bestehen bleiben kann, braucht es eben diese Unterstützung und schlussendlich auch diese Gelder.
Vielen lieben Dank, Frau van Kleef, für das Gespräch.
Corso. Kunst und Pop.